Gewiss. Übersetzung. O gelehrter Sutta Goswami, bitte fahre fort, uns diese Dinge zu erklären, denn wir alle sind begierig, noch mehr davon zu hören. Außerdem sollten Botschaften, die zu Gesprächen über Sri Hari führen, in einer Versammlung von Gottgeweihten gewiss erörtert werden. Erläuterung. Wie wir bereits oben aus Rupa Goswamis Bhakti Rasamrita Sindhu zitierten, werden selbst weltliche Dinge als transzendental angesehen, wenn sie in den Dienst Sri Krishnas gestellt werden. Epische Werke oder Geschichtserzählungen, wie beispielsweise das Ramayana oder das Mahabharata, die besonders den weniger intelligenten Menschen, den Frauen, Shudras und unwürdigen Söhnen der höheren Kasten empfohlen werden, gelten ebenfalls als vedische Schriften, weil sie mit den Taten und den Spielen des Herrn in Zusammenhang stehen. Das Mahabharata wird nach den ersten vier Unterteilungen der Veden, das heißt dem Sama, Yajur, Rig und Atharva, als fünfter Veda betrachtet. Weniger intelligente Menschen lassen das Mahabharata nicht als Teil der Veden gelten, doch große Weise und Autoritäten erkennen es als solchen an. Die Bhagavad Gita bildet einen Teil des Mahabharata und enthält die Anweisung des Herrn für die weniger intelligenten Menschen. Manche Menschen mit geringer Intelligenz sagen, die Bhagavad Gita sei nicht für Haushälter bestimmt. Doch solch törichte Menschen vergessen, dass die Bhagavad Gita einem Grihastha, nämlich Arjuna, erklärt wurde und dass der Herr sie in seiner Rolle als Grihastha sprach. Obwohl die Bhagavad Gita die höchste Philosophie der vedischen Weisheit enthält, ist sie also für die Anfänger in der transzendentalen Wissenschaft bestimmt. Während sich das Srimad Bhagavatam an die Fortgeschrittenen in der transzendentalen Wissenschaft wendet. Schriften wie das Mahabharata, die Puranas und ähnliche andere Werke, die von den Spielen des Herrn berichten, sind daher völlig transzendentale Schriften, die mit vollem Vertrauen in der Gesellschaft großer Gottgeweihter besprochen werden sollten. Die einzige Schwierigkeit liegt darin, dass solche Schriften, wenn sie von berufsmäßigen Sprechern dargeboten werden, wie weltliche Geschichtsdarstellungen oder Epen erscheinen, da sie viele historische Tatsachen und Angaben enthalten. Und deshalb heißt es hier, dass solche Schriften in der Gemeinschaft von Gottgeweihten erörtert werden sollten. Solange nicht Gottgeweihte über diese Schriften sprechen, werden Menschen der höheren Schichten sie nicht schätzen können. Die Schlussfolgerung lautet, dass der Herr letzten Endes nicht unpersönlich ist. Er ist die höchste Person und er ist auf vielerlei Weise tätig. Er ist der Führer aller Lebewesen. Er erscheint nach seinem Willen und durch seine persönliche Energie, um die gefallenen Seelen zurückzurufen. Und er verhält sich in seinen Spielen genau wie ein politischer, sozialer oder religiöser Führer, weil diese Rollen schließlich in direkten Gesprächsthemen über den Herrn gipfeln, sind auch alle einleitenden Gesprächsthemen im Transzendental. Durch sie können die weltlichen Tätigkeiten der menschlichen Gesellschaft spiritualisiert werden. Ich glaube, das Baby hat Hunger. Müsste man vielleicht. Kann das sein, wenn du dem Baby etwas zu essen gibst, dass es dann zufriedengestellt ist? Meistens wirkt das. Also, darf ich euch eure Aufmerksamkeit bitte wieder auf dieses Thema hier bringen? Ich lese doch mal den letzten Satz vor. Weil diese Rollen, also die Krishna als politischer, sozialer oder religiöser Führer spielt, schließlich in direkten Gesprächsthemen über den Herrn gipfeln, sind auch alle einleitenden Gesprächsthemen transzendental. Durch sie können die weltlichen Tätigkeiten der menschlichen Gesellschaft spiritualisiert werden. Die Menschen haben die natürliche Neigung, geschichtliche Aufzeichnungen und andere weltliche Literatur wie Erzählungen, Romane, Theaterstücke, Zeitschriften und Zeitungen zu studieren, Und diese Neigung sollte mit dem transzendentalen Dienst des Herrn verbunden werden. Dann werden sie sich Themen zuwenden, an denen die Gottgeweihten Freude finden. Die Propaganda des Herrn, der Herr sei unpersönlich, er sei untätig und er sei ein stummer Stein ohne Namen und Form, hat die Menschen ermutigt, zu gottlosen, ungläubigen Dämonen zu werden. Und je mehr sie sich von den transzendentalen Taten und Spielen des Herrn abwenden, desto mehr gewöhnen sie sich an weltliche Tätigkeiten, die ihnen nur den Weg zur Hölle ebnen, statt zurück nach Hause, zurück zu Gott. Sternchen, also das heißt, hier ist eine Fußnote, in die eingeschoben wird. Noch vor 50 Jahren war die soziale Struktur Indiens so beschaffen, dass die Menschen keine Schrift lasen, die nicht mit den Taten und Spielen des Herrn verbunden war. Sie führten kein einziges Theaterstück auf, das nicht mit dem Herrn verbunden war. Sie hielten keinen Markt und kein Fest ab, die nicht mit dem Herrn zu tun hatten, und sie besuchten keinen Ort, der nicht heilig durch die Spiele des Herrn geweiht war. Der nicht heilig und durch die Spiele des Herrn geweiht war. Daher sprach selbst der gewöhnliche Dorfbewohner schon von Kindheit an über das Ramayana, Mahabharata, die Gita und das Bhagavatam. Durch den Einfluss des Kali-Yuga jedoch wurden sie in eine Zivilisation der Hunde und Schweine hineingezogen und mühen sich jetzt ohne einen Sinn für transzendentales Wissen um ihr tägliches Brot ab. Obwohl das Srimad Bhagavatam mit der Geschichte der Pandavas und allen damit verbundenen politischen und gesellschaftlichen Ereignissen beginnt, gilt es als die Paramahamsa Samhita oder jene vedische Schrift, die für die Transzendentalisten höchsten Ranges bestimmt ist. Und es beschreibt Param Jnanam, das höchste transzendentale Wissen. Alle rein geweihten des Herrn sind Paramahamsas und die gleichen Schwänen, die die Kunst kennen, aus einer Mischung von Milch und Wasser nur die Milch zu ziehen. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pisaya Bhutale, Simate Bhakti Vedanta, Swami Nityanamine, Namaste Sarasvati Devam, Gauravani Pracharine, Nivashesha Shunyavari, Paskajari Sasarine, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Jaya Veda Garada, Shiva Shabhi Goga Bhakta Vinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Etat shushushatam vidvan suta nor hasibhas shitam kata hari kata dharka satam shu sadasi dhruvam. Übersetzung. O gelehrter Suta Goswami, bitte fahre fort, uns diese Dinge zu erklären, denn wir alle sind begierig, noch mehr davon zu hören. Außerdem sollten Botschaften, die zu Gesprächen über Sri Hari führen, in einer Versammlung von Gottgeweihten gewiss erörtert werden. So, hier wenden sich die Weisen von Naimisharanya an Suta Goswami mit der Bitte Katha Harikathodaka zu machen. Das heißt, mehr über die transzendentalen Aktivitäten Krishnas zu berichten. Suta Goswami wusste von diesen Tätigkeiten, weil er in dieser historischen Unterweisung durch Shukadev Goswami dabei gewesen war. Er saß unter den Zuhörern, die mit gespannter Aufmerksamkeit vernahm, wie Shukadev Goswami den König oder Kaiser Parikshit, der binnen 7 Tagen sterben sollte, unterwies in den transzendentalen Themen des Krishna-Bewusstseins. Es ist interessant zu merken, die transzendentalen Themen des Herrn wurden als die Medizin angepriesen oder besser erwähnt, die in dieser an und für sich sehr tragischen Situation verabreicht wurden. Nämlich das Hören über Krishna, kurz vor dem Tod, Parikshit Maharaj, fing er an, über Krishna zu hören. Es gibt übrigens, ganz am Rande bemerkt, eine gewisse Gruppe von Interpreten, die sich nicht vorstellen können, dass Parikshit Maharaj tatsächlich 7 Tage vor seinem Tode sich ruhig hinsetzte und das Bhagavatam hörte. Ihr Zweifel daran, dass er das wirklich gemacht hat, kommt aus einer Überlegung heraus, die sie anstellen. Nämlich der Überlegung, was sie tun würden, wenn sie nur noch 7 Tage zu leben hätten. Wenige würden sich hinsetzen und über Krishna hören. Bitte lasst uns mal nur vorstellen, was die wahrscheinliche Reaktion eines Menschen wäre, der hört, du hast noch 7 Tage zu leben. Du hast vielleicht einen Tumor, der innerhalb 7 Tage so zum Ausbruch kommt, dass er dir den Tod dir zufügt. Ein Großteil der Menschen werden versuchen, irgendetwas zu tun, um dieses Unheil abzuwenden, und zwar entweder durch Medizin oder durch irgendwelche Arrangierungen. Und wenn sie merken würde, dass es unabwendbar ist, dann würden sie sich sicherlich nicht hinsetzen, sondern sie würden vielleicht noch einmal versuchen, die 7 Tage, die sie haben, zu einer Weltreise zu benutzen oder irgendetwas zu tun, auf alle Fälle, was sie ablenkt von dieser Situation. So, diese Interpretatoren interpretieren also Folgendes in diese Geschichte hinein. Sie sagen, dass Parikshit Maharaj sich eine Säule errichten ließ, die sehr, sehr hoch in den Himmel hinein ragte, und auf diese Säule, die sehr glatt war und die man nicht erklimmen konnte, auf diese Säule hinaus ließ er sich so eine Art Entenhäuschen bauen, um dort Zuflucht zu suchen. Also ich habe es jetzt nur mit einem Bild, was sich sofort im weltlichen Leben so tut. Er hat schon einen Palast gebaut, also es war nicht, aber es war also so erhoben, wie eben diese Art von Häuser, in denen sich Vögel in einem See zurückziehen, was also unerreichbar wird, auch wenn das Wasser mal hochsteigen sollte, so in Sicherheit sind. Weil die sich einfach nicht vorstellen können, dass dieser Kaiser, der so viel Möglichkeiten hatte, tatsächlich den unvermeidlichen Tod akzeptierte und das tat, was man dann tun sollte, nämlich über die Dinge zu hören, die von ewigem Bestand sind, nämlich von Krishna und unserer Beziehung zu Krishna. Sie können sich das nicht vorstellen. Es gibt viele Menschen, die der Ansicht sind, dass spirituelles Leben oder, wie sagen sie, Religion nur eine Krücke für die emotional aus dem Gleichgewicht geratenen Menschen ist, die also nicht anders klarkommen, als dass sie einen allmächtigen Gott brauchen, in den sie alle möglichen Attribute hineinprojizieren und hoffen, dass er sie beschützt vor dem Ungemach, was sie so täglich anfällt. Ich möchte, weil wir heute wieder ein hochinteressantes Thema haben werden, kurz zu diesem Punkt Stellung nehmen, denn es scheint mir wichtig zu sein, auch für unsere Gäste im Ferienlager, um vielleicht, wenn sie zurückgehen zu ihren betreffenden Orten, aus denen sie herkommen und vielleicht zu Berufen und so weiter, ein schlagkräftiges Argument zu haben, um diesen Angriff an und für sich zu widerlegen. Im Kali Yuga ist ein Mensch, der nämlich offen seine spirituellen Überzeugungen lebt, oft in der Gefahr, lächerlich gemacht zu werden oder zumindest missverstanden zu sein. Das liegt deswegen, weil daran, dass die meisten Menschen keinen Sinn im spirituellen Leben sehen können und es als eine Art müßigen, nicht fruchttragenden Zeitvertreib sehen. Es ist wichtiger zu arbeiten oder Fernsehen zu sehen oder irgendwelche Unterhaltungsangelegenheiten zu besuchen. So, trotzdem ist in diesem Argument etwas nicht berücksichtigt, dass es nämlich so sein scheint, als dass ein Mensch immer nach einer letztendlichen Erklärung für sein Dasein sucht und somit unweigerlich dazu kommt, dass es eine höhere Kontrolle in seinem Leben gibt und im Leben der Menschen, der er ausgesetzt ist. Der Mensch sieht, dass er wohl versucht, die Naturgesetze zu überwinden, dass er aber immer wieder von ihnen überwunden wird. Durch die Geschichte der Menschheit hindurch sieht man das. So, der Mensch scheint dazu verflucht zu sein, sagt Jean-Paul Sartre, ein atheistischer Existenzialist, ein religiöses Mensch, ein religiöses Wesen zu sein, weil er immer eine Vollkommenheit anstrebt, die, sagen wir mal, jenseits der Kontrolle der materiellen Natur zu finden ist. Er will immer Sicherheit. Er scheint der Todlosigkeit, also dem Nichtvergehen, entgegenzustreben. Er fügt sich nicht in sein Schicksal von Alter, Geburt, Krankheit und Tod hinein, sondern will es eben überwinden. So. Und er geht dazu letztendlich immer zu Religion hin. Selbst große Atheisten wie Lenin, das ist vielleicht von Interesse, das habe ich also jetzt von mehreren Quellen bestätigt gehört, ist zum Augenblick seines Todes dazu gezwungen gewesen oder hat sich gezwungen gesehen, seine atheistische Gesinnungsart oder sein Leuchten von der Existenz Gottes einfach zurückzunehmen. Er krabbelte nämlich aus seinem Todesbett hervor und wie ein Verrückter bat er Stühle und Bilder und Tische um Vergebung dafür, was er angestellt hat. Dass er nämlich die wichtigste Persönlichkeit im Leben, Krishna, von der alles kommt und in der alles zurückgeht, einfach verleugnet oder beiseite geschoben hat. Da gibt es viele solche Geschichten und viele solche Beispiele dafür. Ich habe gehört, dass selbst der jugoslawische Führer Tito heimlich eine Bibel gelesen hat, so auf dem Nachttisch. Ich auch wieder von vielen gehört. Ob das nun stimmt oder nicht stimmt, das kann ich nicht sagen bei Tito. So, warum ist es so natürlich, dass man immer dahin geht? Weil man in diese Richtung geht, weil man intuitiv verspürt, dass dort eine Lösung ist. Warum ist es natürlich, dass ein Durstender nach Wasser verlangt? Weil er sucht da eine Krücke, ist er ein emotional gestörter, schwacher, weil er jetzt nach Wasser sucht? Nein, er weiß aus einer Erfahrung heraus, dass Wasser ihm sein Dilemma beseitigen kann. Warum geht jemand, der hungrig ist, zum Prasad am Tisch? Ist er geistesgestört? Ist er geschändet in seinem Leben? Nein, er weiß, wenn ich Nahrungsmittel aufnehme, wird mein Hunger beseitigt werden und ich kann mit neu gewonnener Energie meine Tätigkeiten aufnehmen. Wasser und Nahrung sind nicht Krücken, sondern es sind natürliche Ergänzungen die wir brauchen, um unser Leben führen zu können. Und dass wir so spontan dazu neigen, wenn wir durstig sind, zu trinken und wenn wir hungrig sind, zu essen, heißt eigentlich nichts mehr, als dass das eine natürliche Angelegenheit ist. Eine selbstverständliche Angelegenheit. So ist auch das einfältige Argument, Religion sei eine Krücke, an und für sich nicht sehr ernst zu nehmen. Die historische Tatsache, dass die Menschen immer Spiritualität oder Religiosität anstreben in ihrem Tun oder einfach nur versuchen, Gott zu vergessen, einfach, ach, den gibt's nicht, den, dass sie zeigt, wie wichtig die Existenz Gottes ist. So, wir sollten deswegen nicht klamm und heimlich einfach darüber vielleicht ein bisschen bedrückt sein, wenn wir den Namen Gott hören, sondern mit großer Enthusiasmus uns dem zuwenden. Diese materielle Verunreinigung war in meinem persönlichen Leben sehr stark, als ich im Krishna-Bewusstsein, zuerst zum Krishna-Bewusstsein kam, dachte ich, das wäre mir so Meditation und Yoga und Mystizismus und so weiter und kam natürlich auch völlig auf meine Kosten, was diese Dinge betraf. Ich hatte einen Devoti, der sehr mystisch veranlagt war, der ein Freund von mir war. Als ich dann merkte, es geht so sehr um Gott, also das war, musste ich erstmal ein bisschen verdauen. Das dauerte so einige Monate, um das also richtig das zu bejahen. Einfach weil man den Namen Gott, ich nehme auch an, dadurch, dass man ihn nur von der christlichen Tradition gehört hatte, einfach irgendwie nicht mochte. Aber ist es nicht viel intelligenter, ihn zu akzeptieren und sich ihm hinzugeben, als ihn dauernd zu verleugnen? Was würdet ihr von jemandem sagen, der im Gefängnis ist und von den Soldaten oder den Wächtern geschlagen wird, wiederholt, weil er mal wieder gegen den Staat irgendetwas unternommen hat oder einen umgebracht hat im Gefängnis oder so. Der sagt, nein, mir steht hier keiner, es gibt keine höhere Macht als ich, ich bin der Einzige. Er ist schon im Gefängnis und er leidet. Trotzdem sieht er noch nicht ein. So ein Mensch, der sagt, Religion ist eine Krücke, Gott brauchen wir nicht. Trotzdem aber ständig sehen muss, wie er unter der Gewalt einer höheren Kraft steht, ist nicht sehr weise und im Grunde genommen nur sehr motiviert. Er möchte selber der höchste Kontrollierer sein und neidisch zieht er den, den er da glaubt, zu, also runter vom Thron, von dem gesagt wird, er wäre der Höchste, nämlich Krishna oder Gott. So, das sollte zuerst gemacht werden. Nun, weil wir alle zu dieser Gattung von Lebewesen gehören, die Krishna vergessen haben und aus diesem Grunde in die materielle Welt gekommen sind, ist es sehr wichtig, dass wir, wie hier die Weisen von Naimisharanya, begierig werden, mehr und mehr über Krishna zu hören. Denn dieses Hören ist eine, die geeignete Medizin, um uns von unserem gegenwärtigen Dilemma zu befreien. Es ist das Wasser für den Dürstenden in der Wüste und die Nahrung für den Hungernden, einfach über Krishna zu hören. Klang oder Shabda hat eine interessante Eigenschaft, sowohl im spirituellen als auch im materiellen Bereich. Ich möchte mit dem materiellen Bereich anfangen. Klang trägt eine Information. Wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal hören würden, dann hören wir die Messer durch Kartoffeln schneiden. Ein erfahrener, lebenserfahrener Mensch kann also ohne zu gucken, was es da gibt in der Ecke, erkennen. Hier an dem Klang, vom Klang her kann er erkennen, hier werden Kartoffeln geschnitten. Und er kann schlussfolgern, wir sind in der Schweiz, es wird wahrscheinlich Rüschli geben. So Klang trägt also eine bestimmte Information mit sich. Das ist die Aufgabe von Klang und darum diese Information aufzunehmen und später zu kodifizieren, ist das Ohr als Trichter sozusagen gemacht worden und der Gehirnnerv und so weiter ist auch dazu da, um das dann weiter zu leiten in irgendwelche Bereiche des unserer Wahrnehmung hinein letztendlich. So, transzendentaler Klang, Klang über Krishna trägt auch etwas. Aber hier kommt jetzt das Interessante. Es trägt nicht nur eine Information, sondern dieser Klang trägt Krishna selber. Das ist etwas, was es im weltlichen Leben nicht geht. Also während wir den Klang hören von der vom Kartoffelschneiden, werden ja nicht unsere Ohren also von Kartoffeln direkt berührt. Oder ich meine, es wäre ja verrückt, diese Form. Der Klang trägt nur eine Information von einem Objekt, aber selbstverständlich nicht das, also das brauchen wir gar nicht auszuformulieren. So, spiritueller Klang jedoch ist ein Klang, der aus einer anderen Dimension kommt, wo der Name und das Objekt nicht durch eine Dualität voneinander getrennt sind. Sie sind nicht verschieden, zu Deutsch gesagt. Und so kann es kann ein Devoti, der ernsthaft den transzendentalen Schriften zuhört und über Krishna hört und auch den heiligen Namen hört, eine direkte Erfahrung machen von der spirituellen Welt. Er ist sozusagen verbunden. Srila Prabhupada drückt es einmal mit einem mit dem Beispiel des Tauchers aus, der im Wasser, also unter Wasser ist, mit seinem Schnorchel jedoch mit dem Überwasser, also mit der Luft, verbunden ist und durch diesen Schnorchel frische Luft einatmen kann. So kann auch jemand, der verbunden ist durch transzendentalen Klang mit der spirituellen Welt, spirituelle Energie und spirituelle Kraft auftanken und schließlich und letztlich Krishna sogar sehen durch diese Methode. Im Srimad Bhagavatam gibt es im zweiten Kanto ein Shloka, aus dem hervorgeht, dass jemand, der regelmäßig das Bhagavatam sieht, irgendwann, also sieht, habe ich jetzt gesagt, hört, irgendwann Krishna auf dem Lotus seines Herzens wahrnimmt. Das ist doch etwas. Stellt euch das bitte mal, denkt bitte einmal darüber nach. Wenn man das Bhagavatam regelmäßig hört, sieht man Krishna. Es wird auch von Rupa Goswami bestätigt, der gibt eine authentische Erfahrung im spirituellen Leben. Er sagt, wenn ich den heiligen Namen chante, dann kommt Krishna auf die Zunge. Also seine Gegenwart nimmt er wahr. Selbstverständlich ist klar, das zu registrieren oder zu wahrzunehmen, erfordert transzendentale Sinne oder noch anders ausgedrückt. Dazu müssen unsere transzendentalen Sinne, die wir bereits haben, noch geläutert werden. So, der Klang trägt eine bestimmte Information, aber zusätzlich trägt der spirituelle Klang noch mehr als nur die Information, sondern eine spirituelle Wirklichkeit, letztendlich Krishna, der uns hilft, die Dunkelheit der Unwissenheit, in der wir am Anfang noch stehen, wenn wir den spirituellen Pfad einschlagen, zu überwinden. Denn wo Krishna ist, gibt es keine Dunkelheit. Wir alle hoffen oder warten eigentlich auf die Sonne. Wenn die Sonne aufgehen wird über Gokula, was im Laufe der Zeit geschehen kann, wenn nicht Wolken noch davor sind, also das kann man ja jetzt schlecht sehen, aber angenommen, die gäbe es nicht, dann wird der Nebel durch die Kraft sich auflösen. So wird auch durch die Gegenwart Krishnas in Form seines heiligen Namens unsere Unwissenheit sich auflösen. Unser Nebel, sagt das Hari Kalpataru, Und wir werden an den See treten der ekstatischen Krishna-Erfahrung, wo die Sonne, die Krishna-Sonne, aufgeht. Haben Sie schon mal morgens einen See gesehen, über den eine Sonne aufgeht? Es gibt kaum etwas Schöneres wie das Auge. Genfer See zum Beispiel, das ist sehr, sehr imposant, dieses Panorama. So, das ist, was auf uns wartet. Nun, ich möchte heute eine kleine Geschichte erzählen von einem großen Devotee, der hiervon eine Erfahrung machte, nämlich der transzendentalen Wirksamkeit des spirituellen Klanges. Ich möchte euch auch ermutigen, so wollte ich es nicht ausdrücken, ich möchte euch einen kleinen Anreiz geben, enthusiastisch zuzuhören, denn jeder, der diese Erzählung hört, erreicht die Stufe reiner Hingabe und führt rein hingebungsvollen Dienst aus. Das ist die Segnung. Und wenn ihr zufällig nach Größe, Macht oder Einfluss streben solltet, vielleicht haben wir hier möchte gern Popstars oder Politiker im Knospenzustand. Für jeden, der nach Größe, Macht oder Einfluss strebt, ist hier der Vorgang gegeben, diese Dinge zu erreichen. Also interessant. Und wenn man Wünsche hat nach Reichtum, Ruhm und verlängerter Lebensdauer, dann soll man auch diese Geschichte hören. Also, es ist für jedermann von größtem Interesse, natürlich besonders für diejenigen, die zurück in die spirituelle Welt gehen wollen. Ja, ich möchte hier, ich habe das jetzt nicht so vorgelesen als eine Sensation oder so, sondern schon bewusst, ihr findet in vielen Geschichten oder nach vielen Geschichten im Bhagavatam Segnungen, die gegeben wird. Wer also diese Lila über Prahlad Maharaj erfährt, wird sehen, wie dies geschieht, oder wenn man darüber hört, wie Krishna den Venukasura-Dämon beseitigt hat, dann wird man frei werden von Eitelkeit und Heuchelei. Also gibt es viele Segnungen, die also gegeben werden am Ende dieser Geschichte. Wieso? Wenn es einfach nur eine Information wäre, die wir aufnehmen würden, dann könnte man nicht von solcher Art von Segnung sprechen. Man könnte sagen, wenn es einmal in einem Examen abgefragt wird, diese Geschichte, dann kriegst du eine 4, wenn du sie mittelmäßig kennst, und eine 1, wenn du sie gut kennst. Das ist die einzige Segnung, die man kriegt, wenn man Informationen hat. Oder das stimmt eigentlich nicht. So, wenn man eine Information hat, kann man auch im weltlichen Leben mit dieser Information etwas tun, was man ohne die Information nicht getan hätte. Aber eine Segnung in diesem Sinne zu kriegen, durch das Hören wird man einflussreich oder entwickelt man reine Hingabe, das kann nicht eine materielle Information bewerkstelligen. Es muss also so sein, wie wir vorhin gesagt haben, dass durch die spirituelle oder durch die transzendentale Klangschwingung noch mehr vermittelt wird. Und das ist eigentlich die Erfahrung, die jeder Devotee, der längere Zeit im Krishna-Bewusstsein ist, gemacht hat in seinem Leben. Er hört diese transzendentalen Erzählungen aus dem Bhagavatam regelmäßig und chantet regelmäßig, und dann geschieht etwas mit ihm. Er transformiert sich im Herzen, er wird ein anderer. Er kennt sich nicht wieder so. Mir persönlich, der ich jetzt schon viele Jahre, das heißt nicht, dass man unbedingt fortgeschritten sein muss, wenn man viele Jahre im Krishna-Bewusstsein ist, aber persönlich habe ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die Person, die ich mal war, und ich habe auch noch immer ein Bild aufbewahrt, kurz bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam, um dieses immer wieder zu sehen und dankbar zu werden und immer wieder aufs Neue inspiriert zu werden, dann weiß ich, ich habe mit dieser Person nicht mehr viel gemeinsam. Also wirklich nicht mehr, selbst physisch nicht, nur bestimmte physische Schwächen, die sind größer, sind noch da, aber nicht mehr so störend. Also es ist was anderes. So, gut, jetzt wollen wir nach diesem Vorspann also gerne über diese Geschichte hören. Diese Geschichte ist deswegen wichtig, weil es ein großes Beispiel von Entschlossenheit auf dem spirituellen Pfad gibt, und weil es auch eine Geschichte ist, die einen Erfolg im spirituellen Leben erzählt, etwas, was wir alle ja erreichen möchten durch dieses spirituelle Leben. Das ist die Geschichte von Dhruva Maharaj, der ein Prinz war, der Sohn von einem Kaiser und noch einen Bruder hatte, der von einer zweiten Frau des Kaisers gezeugt worden war. So, Dhruva Maharaj wurde der Königsthron verwehrt. Die zweite Frau wollte, dass ihr Sohn König wird und nicht Dhruva. Und deswegen, weil er sehr angehaftet war an das Königreich, war sehr getroffen und zog sich auf Anraten seiner Mutter in den Wald zurück. Was wollte er im Wald? Er wollte dort Krishna finden, denn seine Mutter hatte ihm gesagt, es gibt nur einen, der dir helfen kann in dieser ausweglosen Situation. Es ist Krishna, der alles kontrolliert, der Herrscher aller Umstände ist. Diesen Krishna musst du finden und dazu musst du in den Wald gehen, denn die Weisen meditieren alle im Wald und machen da ihre Erfahrung, ihre Verwirklichung von Krishna. So ging also dieser kleine Junge, der wirklich sehr jung war, ich glaube 8 Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnern mag, in den Wald, wie bitte? 5 nur. Wie alt bist du, Ramachandra? Oh, da ist ein liegt ein Zählfehler vor. Ist wirklich so alt schon, weil er so jung aussieht. Ich glaube das nicht, Ramachandra. So? Ich werde immer wieder überrascht, also gut. Also guckt euch mal, das ist jetzt ein 12-Jähriger. Jetzt stellt euch mal einen 5-Jährigen vor, wie der wohl noch jung aussehen muss. So jung bei der Dhruva Maharaj, wirklich sehr, sehr jung. Arjuna, darf ich fragen, wie alt du bist? Ach, das ist also Arjuna, der sieht schon ein bisschen, ich glaube Ramachandra ist sehr jung, sieht sehr jung aus für sein Alter. Arjuna ist 8 Jahre, sieht schon ein bisschen älter aus als wir haben. Aber ist auch noch ziemlich jung. So, der war also 5 Jahre alt, der Dhruva Maharaj. Und sehr entschlossen. Er ging also in den Wald, und wo wilde Tiere waren, das war nicht so ein Wald wie der Wald im Jura, wo man ungestört spazieren geht und höchstens mal als Wunder so eine große Heuschrecke auf einmal sieht. Da waren gewaltige Tiere da und so weiter. Der Wald war nicht erschlossen mit Schweizer Wanderwegen oder so. Da meditierte dann Dhruva Maharaj, und weil er sehr entschlossen war, gab ihm Krishna Hilfe, indem er ihn seinen spirituellen Meister Narada Muni schickte. Narada Muni wollte seinen Schüler zuerst einmal testen, oder den Dhruva Maharaj, und er sagte, was machst du denn hier im Wald? Hier sind wilde Tiere, es ist gefährlich. Was machst du denn hier? Ach, sagte Dhruva, ich meditiere hier, siehst du das nicht? Ich will Gott im Herzen verstehen. Ach, sagte Narada Muni, du bist noch so klein. Geh lieber nach Hause zu Muttern. Das ist realistischer für dich. Also, sagte Dhruva, wenn du mir sagen kannst, wie ich Krishna verwirklichen kann, dann bin ich interessiert, dass du noch da bist. Wenn du es mir nicht sagen kannst, lass uns unsere Wege, sollen uns nicht entscheiden, geh woanders hin. Das ist sehr, sehr entschlossen. Also, Radha Muni sah, der hatte die nötige Voraussetzung und unterwies ihn denn darin, ein Deity von Krishna zu machen und zu verehren und das Mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya täglich zu chanten. Wir hatten eine Frage, das ist also das Mantra, was Dhruva Maharaj chantete, um Krishna zu verwirklichen, ist ein sehr machtvolles Mantra. Ich schaue auf unseren Hatha Yoga Lehrer, der darüber fragte. Also hier ist das Mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nun, Dhruva Maharaj chantete nicht nur dieses Mantra, und führte seine Verehrung an, sondern nahm auch große Bußen und Entsagungen auf sich. Er stand schließlich als Ende seiner Entsagung auf einem Bein und stellte das Atmen eingestellt. Gegessen hatte er schon seit einem Monat nicht, als er das getan hatte, nicht mal Blätter mehr oder Wurzeln oder irgendwas ganz und gar Einfaches. Er war wirklich entsagt und dann, so heißt es, während er das Mantra chantete im Geiste, da erschien plötzlich erst der Herr in seinem Herzen, er sah ihn und dann verschwand er aus dem Herzen und war vor ihm gegenwärtig mit Garuda zusammen. Als Dhruva Maharaj den Herrn sah, da verlor er zunächst einmal seine Selbstbeherrschung. Denn in der Bibel werden die Gottesverwirklichung sehr indirekt ausgedrückt. Es heißt dort, dass Gott den Ägyptern, als sie auf dem, den Israeliten, als sie auf dem Fluchtweg vor den Ägyptern war, erschien als eine Rauchsäule am Tage und eine Feuersäule, also wie ein Tornado fast, in der Nacht und ihnen den Weg auf diese Weise zeigte. Oder in der bekannten Offenbarung Gottes, ich weiß jetzt nicht, wem er sich offenbart hatte, aber jedenfalls war da ein brennender Dornbusch. Wer war das? Moses. Und der brannte, ohne den Busch offensichtlich abzubrennen. Es war also nicht ein gewöhnliches Feuer und eine Kombustion oder wie man das als Verbrennungssache, sondern es war ein großes Licht, so wie das Brahman, was Moses allerdings sehr blendete. Ihr könnt euch nicht, also wir können uns kaum vorstellen, was es bedeutet, Krishna oder Gott zu erkennen. Das wird auch im Bhagavatam einmal so beschrieben. Vishnu erscheint dort den Halbgöttern, die noch nicht reine Devotis sind und noch nicht spirituell geläuterte Sinne sind. Und als sie ihn sehen, müssen sie wegschauen, weil das Licht so gleißend und blendend ist, wie tausende von Sonnen, die gleichzeitig aufgehen. Erst jemand, der die Sinne dafür entwickelt hat, ist in der Lage, das zu solch ein Licht zu ertragen. Ich glaube, das ist auch verständlich für uns hier. Man kann es üben, in die Sonne zu schauen, und es ist sogar ganz gut, in die Sonne zu schauen, bis 10 Uhr morgens. Ab 10 Uhr morgens ist es sehr schädlich. Man kann das Augenlicht trainieren, so heißt es im Ayurveda, indem man in die Morgensonne blickt. Und je mehr man das tut, desto mehr kann man von dem Sonnenlicht aufnehmen. Die Sehnerven werden so massiert praktisch. Nicht direkt massiert natürlich, aber so geübt. So, durch den spirituellen Vorgang üben wir eigentlich unsere transzendentalen Sinne, die dann schließlich Krishna wahrnehmen können. Aber wenn wir ihn so direkt wahrnehmen, wird das immer noch eine umwerfende Erfahrung sein. Selig sind und so begeistert sind und so ekstatisch letztendlich sind durch diese Erfahrung, dass sie kein Interesse mehr haben an weltlichen Dingen. Ganz gleich, was diese weltlichen Dinge auch sein mögen. Das ist einfach sehr, sehr umwertend. Und das geschah auch bei Dhruva Maharaj. Als er Krishna sah, warf es ihn sprichwörtlich um. Er fiel zu Boden nieder und lag erstmal lang ausgestreckt da und wusste nicht, wie ihm geschehen war. Dann rappelte er sich, so würde ich das jetzt nicht sagen, dann stand er auf und wollte Gebete darbringen, aber er war noch immer so verwirrt, dass er kein einziges Wort rausbringen konnte. Krishna oder Vishnu musste ihm zunächst einmal mit seiner Muschelhorn den Kopf berühren und ihm so eine göttliche Inspiration geben, die dann dafür sorgte, dass dass Dhruva Maharaj ausgesuchte Gebete sprach zur Verherrlichung von Krishna. Das wichtigste Gebet vielleicht, oder da maße ich mich jetzt nicht an, das zu bewerten, die sind sicherlich alle wichtig, aber für uns sehr eindringliche Gebet ist, als er Krishna gesehen hatte, sagte er: Mein lieber Herr, bitte vergebe mir. Ich habe den Pfad der spirituellen Verwirklichung angefangen, um dich um materielle Dinge zu bitten, nämlich das Königreich meines Vaters. Ich komme mir jetzt jedoch vor wie ein Bettler, nein, wie jemand, der sich angesichts eines kostbaren Juwels ein paar Glasscherben gewünscht hat. So einfältig komme ich mir vor. Bitte verzeih mir. So, angesichts seiner Verwirklichung von Krishna erschienen ihm seine materiellen Wünsche mit anderen Worten völlig unbedeutend und er schämte sich ihrer. So, Dhruva Maharaj hatte etwas gelernt, was wir sehr, ich wollte eigentlich das noch zu Ende führen. Vishnu segnete ihn dann und die Segnung ist interessant, also deswegen ist es noch wichtig, glaube ich, das zu Ende zu hören. Er segnete ihn, du bekommst ein Königreich und dann bekommst du ein, nachdem du das für lange Zeit genossen hast, dann wärst du dann wärst du zurück nach Hause, zurück zu mir gehen. Dhruva Maharaj, wollte diese Segnung nicht annehmen, aber weil er sich das so intensiv gewünscht hat und vielleicht, weil er da noch, auf alle Fälle hat ihm Krishna diese Segnung also gegeben. Allerdings, das muss dazu gesagt werden, Dhruva Maharaj geriet nicht in Vergessenheit. Er lebte als großer transzendentaler Kaiser und führte seine Untertanen zum reinen Gottesbewusstsein hin. Und Krishna benutzte ihn auch als ein Instrument. Dazu hatte was vor, ein Raja Rishi, einen gottesbewussten König zu haben und einzusetzen. So, der Punkt hierbei ist, der wichtig vielleicht für die Gäste im Ferienlager ist, dass Dhruva Maharaj sich mit materiellen Wünschen an Krishna wandte, aber im Vorgang seiner Übung es lernte, seine Anhaftung von Materie, von der Materie auf Krishna zu lenken. Das ist etwas, was eigentlich die Essenz des Krishna-Bewusstseins ausmacht. Wir werden immer angehaftet sein müssen. Das ist eine Natur der lebenden Seele. Selbst wenn die Seele in der Pflanzenform ist, ist sie angehaftet an etwas, an das Licht. Wenn man eine Pflanze hat, wird sie sich dem Licht entgegenwenden. Anhaftung, mit anderen Worten, ist ein Symptom für Bewusstsein. Und wir haben sehr direkt über Anhaftung an den Geist und an Pläne gesprochen in unserem Seminar. Dabei ein wenig diese materiellen Anhaftung hinterfragt. Doch Anhaftungen selber müssen immer da sein. Das ist nicht, dass wir jemals frei davon werden. Was wir jedoch lernen müssen oder lernen können, um unser Leben zum Erfolg zu bringen, ist unsere Anhaftung auf Krishna zu richten. Dann werden wir erfolgreich. Ihr könnt euer eigenes spirituelles Leben und euren eigenen spirituellen Fortschritt anhand dieses Standards bewerten. Wie angehaftet seid ihr an Krishna? Könnt ihr ohne Krishna, über Krishna zu hören, einen Tag führen? Könnt ihr ohne zu chanten, seid ihr ohne zu chanten auch zufrieden? Seid ihr ohne Prasadam zu essen zufrieden? Also, das heißt, indem ihr was anderes esst, kann euch das zufriedenstellen? Seid ihr zufrieden, auch ohne Devotees zu haben, um euch zu haben, also Transzendentalisten zu haben? Wenn ihr euch diese Fragen stellt und sie für euch still beantwortet, könnt ihr sehen, wie weit ihr im spirituellen Leben seid. Es ist, Devotees, der heilige Name über Krishna zu hören, sind lebenswichtige Dinge für jemanden, der auf dem spirituellen Pfad befindet, sich befindet. Und wenn, und das kann auch, das kann jedem vorkommen, also es ist nicht etwa ein Phänomen, was sehr, sehr unbekannt ist, wenn man merkt, wie die Anhaftung an Krishna nachlässt, dann sollte man sich ernsthaft Gedanken machen, wie man aus dieser Situation wieder aufstehen kann, um sich aufs Neue zu bemühen oder stärker zu bemühen auf dem spirituellen Weg. Erst wenn man das gemacht hat, seine Anhaftung auf Krishna gelenkt hat, erst dann wird man gefestigt sein können im spirituellen Leben. Solange das noch nicht erfolgt ist, müssen wir pendeln, wie der Pendel einer Schwarzwälder Uhr zwischen Anziehung und Ablehnung. Anziehung und Ablehnung. So, seine Anhaftung an Krishna zu entwickeln, ist eine Lebensaufgabe, die wir haben. Das kann jedoch leicht getan werden, indem man sich mit Krishna-bewussten Tätigkeiten beschäftigt. Krishna kann auf so viele Art und Weise gedient werden. Selbst wenn wir außerhalb des Ferienlagers sind, in unseren jeweiligen Lebenssituationen, können wir auch dort irgendetwas tun, um Krishna zu dienen. Wir können Krishna Dinge opfern, wir können einen Altar zu Hause aufbauen und morgens, wenn wir einen Japa-Spaziergang machen, eine Blume vor Krishna hinlegen, ein bisschen Wasser hinstellen. Krishna ist schon eine Frucht. Das ist, sagt Krishna, reicht schon aus, um ihn zufriedenzustellen. Er ist ein sehr gütiger Gott und er nimmt uns an, trotz unserer vielleicht noch anderen Wünsche, die nichts direkt mit ihm zu tun haben, sondern mehr mit seiner illusionären Energie, der Maya. Und indem man jetzt seine Tätigkeiten so ausrichtet, dass man mehr und mehr Krishna da reinbringt, wird man mehr und mehr seine natürliche Anziehung zu Krishna entwickeln. Bitte geht nochmal zu unserem Ausgangspunkt zurück. Es ist natürlich, sich mit Krishna zu beschäftigen. Man braucht nicht zu denken, das ist unnatürlich. Unnatürlich ist es, sich mit Maya zu beschäftigen. Also während der Transzendentalist Fortschritte macht, zeigt ihm Krishna hin und wieder auch die materielle Energie sehr stark. Genauso wie Dhruva Maharaj, der musste nochmal regieren, weil das seine starken Wünsche waren. Krishna hat ihn dabei aber beschützt, das muss man sagen. Manchmal kommt es vor, dass Krishna einem wirklich das materielle Leben sehr deutlich zeigt. Erinnert euch bitte an Arjuna, der auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra Krishna bat um eine Vision der universalen Form. Krishna hat sich ihm offenbart und hat ihm in dieser Form alles gezeigt. Es gab nichts, kein Wesen, was sich bewegt oder nicht bewegt, was nicht in dieser Form zu sehen war. Er sah sogar Kriech in dieser Form. Die Soldaten wurden alle aufgesogen von einem Gesicht der universalen Form. Man sieht das auch oft im Bhagavatam, dass zum Beispiel Narada Muni dem König Prachinabahishat einen Blick in die Zukunft gibt und ihn dort alles sehen lässt. So, was aus seinen Tätigkeiten zum Beispiel herauskommt. So, Krishna macht es manchmal, dass er, wenn wir auf dem spirituellen Pfad gehen, die Gesamtsumme unserer materiellen Wünsche erkennen können. Alles, was noch im Herzen gegenwärtig ist. Bei Gottgeweihten macht er das sogar absichtlich, also bei solchen, die schon ein wenig weiter im spirituellen Weg sind, die werden plötzlich konfrontiert mit ihren materiellen Wünschen. Kennt ihr das? Für solche, die sehr entschlossen sind, ist das sehr hilfreich. Die merken dann, bloß nicht. Die sehen das in Träumen zum Beispiel. Die sehen in Träumen die Formen ihrer Wünsche plötzlich. Die sehen das Plattencover von Electric Ladyland vor sich. oder sehen große Schlaraffen. Ich zum Beispiel als neuer Gottgeweihter habe immer von Bergen aus Torten geträumt und Bergen aus Erdbeeren mit Schlagsahne, weil das ist einfach mein großer Wunsch. Ich bin ein absoluter Tortenvertilger, in kleinen Mengen inzwischen und so weiter und so fort. Man sieht plötzlich das und dann sagt man, oh, ja, thank you, für Brunsbrot und Leben sein zu können und nicht so da durchgehen zu müssen. So erledigt sich das denn auf diese Weise sozusagen. Aber Krishna zeigt es auch, wenn wir eigentlich noch recht starke materielle Wünsche haben, zeigt er uns manchmal, was passiert. Ich kenne zum Beispiel einen sehr netten Freund Krishnas, der heute nicht hier ist, den ich aber nicht namentlich erwähnen möchte, aus unserem Zentrum in Wiesbaden actually, der sehr nice Fortschritt machte und sehr er ging nach Indien, er chantete, er machte Soziologie-Studium zu Ende, das Examen und so weiter und so fort. Wir alle haben die allergrößten Zukunftsträume in ihm gehabt. Wir haben gedacht, das wird einmal der Tempelpräsident unseres Berliner Tempels, diesen ganz großen Bauwerk, was bisher nur auf der Vorstellungsebene existiert. Und plötzlich kam in den Tempel eine wunderschöne Form. Sie sah aus wie von den himmlischen Planeten. Hatte Augen so groß wie Nina Hagen. War raffiniert gekleidet. Jede Stunde fast in ein anderes Kleid. Zumindest täglich in ein anderes Kleid. Verführerisch hoch 10, also finde ich selber nicht, aber so hat er sie wahrgenommen. Und wenn er zu ihr gepredigt hat, hat sie sich immer ganz dicht an sie gesetzt, dass ihr Schenkel seinen überlappt hat und so weiter. Und plötzlich sah man, Hubertus hatte... Okay, jetzt habe ich es. Vergiss es. Ich muss noch mehr zu Krishna beten. Er hatte sonst so lange Haare, die er sehr angehaftet war, und alle haben gesagt, Hubertus, du musst die doch immer waschen. Und jetzt bist du schon... Also du musst die doch immer waschen und du bist erkältet am Kopf, weil sie so schlecht trocknen und so weiter. Bist du dir nicht wenigstens ein bisschen das... Nein, das muss sein. Dann jedenfalls, plötzlich kam er in so einen sauberen Haarschnitt, so gekämmt, so nach, aber neuester Mode. Was ist los, Hubert? Habe ich dir schon wieder. Was ist los? Habe ich gesagt. Hast du dich verliebt? Woher weißt du denn diese Dinge? Du bist doch in der Lebensstufe der Entsagung. Du hast gar nichts davon zu wissen. Weswegen ich darüber so lache, ist nicht, weil Beziehungen nicht gut sind. Beziehungen, die können sehr förderlich sein für das spirituelle Leben. Wie manche unserer Freunde Krishnas sind mit sehr nicen Devotees, weiblichen Devotees zusammen. Und das hilft ihnen sehr im spirituellen Leben. Sie sind sehr zum Glück, vom Glück begünstigt. Aber das war nun wirklich nur etwas, da ging es um den Urtrieb. Das Pochen des Pulses ging es da, zu Deutsch gesagt. Und diese Person war auch überhaupt nicht interessiert am spirituellen Leben, wie sich später gezeigt hat. Und hat den Hubertus nach einer gewissen Zeit wie einen ausgesprungenen Feudel weggeworfen, was ihn sehr zu Leid und zu Tränen geführt hat, sodass er dann wieder zum Prasad am Essen kam und jetzt wieder ganz situiert ist in seiner alten Position. So, er hat gefragt in einer Vorlesung, wie konnte sowas geschehen? Wie konnte ich das nicht durchschauen? Es ging ja nicht um Krishna-Bewusstsein oder um eine Hilfe im Krishna-Bewusstsein, sondern das war wirklich die personifizierte Form Mayas. Das ist also seine Verwirklichung nach dieser ganzen Episode. Und die Antwort ist einfach. Wenn man materielle Wünsche im Herzen hat, kommt der Herr und erfüllt sie. um sein Devotee, der bedingten Seele, zu helfen. Denn verbal kann nicht immer eine Hilfe vermittelt werden. Es muss durch eine Situation geschehen. So, ich möchte hier unsere Freunde Krishnas bitten, bevor das mit euch allen geschieht, dass Maya also in ihrer personifizierten Form kommt, und das kann, sie nimmt ganz unerkannte Form an. Vielleicht bietet sie euch an, dass ihr in den, wie heißt es, dieser Weltrat, dieses sieben Virat oder so, diese sieben Nationalräte, dass ihr da erst einen Sekretärsposten angeboten bekommt von jemandem und schließlich und so weiter. Was immer, oder dass ihr plötzlich dann doch der Popstar seid und sogar weiterhin in Schweizerdeutsch oder in Norddeutsch singen könnt, nicht? Und trotzdem und so weiter. Lasst uns aber keine Umwege machen. Warum das erfahren, dass unsere materiellen Wünsche sich fruktifizieren? Besser ist, man lernt jetzt nach und nach in Dosen, wie wir sie vertragen können, unsere Anziehung auf Krishna zu entwickeln. Und da gibt es viele, viele Wege dazu. Da gibt es unendlich viele Wege. Und auch wenn wir im Krishna-Bewusstsein sind, und ich spreche eine Zuhörerschaft an, die sich zu vielleicht 40% zusammensetzt aus solchen, die sich schon entschlossen haben, die zum Teil schon eingeweiht worden sind. Wenn wir in dieser Situation des Krishna-Bewusstseins sind, müssen wir auch dieses Prinzip verstehen. Lasst uns täglich lernen, unsere Anhaftung auf Krishna zu richten. Und Krishna ist die größte Ekstase. Deswegen Dhruva Maharaj sagt, nachdem er das Königreich gekriegt hat, nachdem er Krishna gesehen hat, sagt er: Mein lieber Herr, ich war doch wirklich nicht sehr weise zu nennen. Ich suchte nach zerbrochenem Glas, obwohl ich den wundervollsten Diamanten haben könnte. Jeder, der diesen spirituellen Weg gemacht hat, wird euch das Gleiche sagen. Die ganze Literatur ist voll davon, von spirituellen Konnoisseuren, die also einen Wohlgeschmack erfahren und dieses materielle Leben nicht mehr sehen wollen. Da stellt sich die Frage der Entsagung gar nicht. So, Hare Krishna. Heute wollte ich gerne über dieses Thema sprechen. Morgen kommt actually die Vorlesung, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Ich möchte morgen nur über Krishna sprechen. Denn so, dass wir alle unsere Anziehung an Krishna vielleicht mehr entwickeln können, indem wir seinen wundervollen Namen hören, von seiner wundervollen Form hören, seinen wundervollen Aktivitäten, seinen Gunas, seinen Eigenschaften, was er alles kann und so weiter und so fort. So, Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen, die das Thema noch weiter illustrieren? Nein, zu diesem Thema. Es passt gut. Es gibt das Ashtakalya-Lila, das sind, Ashta heißt acht Tätigkeiten, die Krishna tut. Das ist so sein Tagesablauf. Er steht morgens auf, dann nimmt er Frühstücksprasadam, dann geht er mit den Kühen in die Weidegründe hinein, trifft er dort mit Srimati Radharani zusammen. Sie hat dann eine Gelande für ihn, die sie ihm gibt. Und so weiter. Es gibt also acht, die tauchen regelmäßig auf in Krishnas Leben. Und ihr werdet euch freuen, unsere Deity-Verehrung, die wir machen, ist diesen Lilas angepasst. Zum Beispiel abends reicht man dem Deity im Tempel, Krishna im Tempel, noch ein Glas Milch. Das tut Mutter Yashoda auch in der spirituellen Welt. Und um 17 Uhr gibt es noch ein kleines Lunch. Nicht? Da gibt's auch diese Fruchtopferung ist das bei uns in unseren breiten Kreisen. Die Deity-Verehrung, wo siebenmal Prasadam geweiht wird, die ist diesen Tätigkeiten Krishnas angepasst. Auf diese Weise richtet sich der Pujari und diejenigen, die bei dieser Verehrung teilnehmen, mit ihrer Intelligenz auf Krishna. So, in diesen Lilas jedoch gibt es unglaublich viele Variationen und unterschiedliche Einzelheiten, weshalb die reinen Devotees, die diese Lilas auch sehen, ständig über Krishna sprechen, und es ist immer wieder neu. Hat er dies gemacht und mal das gemacht und so weiter und so fort. Und eines Tages geht er dann und bezwingt die Kalia-Schlange, und aber dann tut das mal so und mal so. Also das ist sehr reizvoll, das zu hören. Ein Morgen zum Beispiel geht Krishna unvermittelt zu Mutter Yashoda und sagt: Mutter Yashoda, das ist der Morgen, an dem er rausgeht mit den neuen Kälbern. Und er sagt: Mutter Yashoda, und Mutter Yashoda gibt ihnen so Schuhe aus Silber, in denen er geht. So eine Art Klackloppenschuhe. Nur dass sie nicht mit einem Knöchelband gehalten werden, sondern durch eine Art Knöchelstupper. Falls ihr mit diesen Worten was anfangen könnt. So. Krishna argumentiert, und dann kriegt Krishna auch einen neuen Schirm. So, Krishna argumentiert immer mit seiner Mutter: Du gibst mir jetzt diese Schuhe und den Schirm, aber wir sollen doch die Kälber wie unser eigenes Augenlicht behüten. Deswegen werde ich sie nur annehmen, wenn du auch all den Kälbern Sandalen gibst und Schirme für sie bereitstellst. Dann sagt Mutter Yashoda: Wie? Da muss ich ja für jedes Kalb 4 Schuhe machen. Na gut, wenn du insistierst, ich werde es versuchen, ob es möglich ist, aber. Und wie sollen sie die Schirme halten? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Also nicht jetzt Regenschirme, sondern Sonnenschirme trägt man denn. Krishna sagt: Also, wenn die Kälber es nicht kriegen, kann ich es auch nicht annehmen. Ich bin nicht so grausam. So, und dann. Und so weiter. Das sind so viele kleine. Da könnte man hunderte von erzählen, von diesen kleinen Anekdoten. Nicht wie Krishna zum Beispiel heimlich in die Yamuna geht, während Radharani flussaufwärts ihr Bad nimmt und die Blume, die sich ins Haar gesteckt hat, beim Baden in die Yamuna kommt und dann runtergetrieben wird. Und dort, wo Krishna dann ist, da sieht er die Blume und versteht, die muss von Radharani kommen, weil diese Blume so leuchtet, weil sie mit Radharani in Kontakt war. Nimmt er sich und trägt sie den ganzen Tag, die Blume. Von Radharanis Maha-Blume sozusagen. Und da gibt es tausende von diesen Kleinen. Also, und so weiter und so fort. Aber in diese Ashtakaliya-Lila, dieser Ablauf wiederholt sich regelmäßig. Ganz wie die Sonne sozusagen, die regelmäßig kommt und geht. Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte sie nochmal wiederholen für das. Ich hätte auch diese Frage wiederholen sollen, aber ich habe es vergessen. Die Frage ist, ob die Art, wie sich Krishna uns offenbaren wird, jedem Einzelnen von uns, ob das eine sehr persönliche und sehr individuelle Offenbarung sein wird oder ob es ähnlich sein wird und ob wir darüber sprechen sollen. Nun, ich möchte diese Frage versuchen, sehr auf unsere Situation angepasst zu beantworten. Es heißt in Rupa Goswamis Analyse des Bhakti Yogas, dass es 6 einzelne Symptome gibt davon. 6 einzelne Erfahrungen, die man macht. Und das eine ist, dass sich glücksverheißende Umstände einstellen und unglücksverheißende Umstände gehen, verschwinden. Das ist etwas, wie sich Krishna uns offenbart auf dieser Stufe. Und darüber, ja, in ernsthafter Weise wird ein Devotee darüber sprechen, ist natürlich etwas, was ihm sehr wichtig ist und was er sehr köstlich empfindet. Ich kenne zum Beispiel einen sehr nice Devotee in unserem Kreise hier, es ist eine Sie, die ein gefährliches Krebsgeschwür hatte, was sich ausbreitete. Und als sie mit dem Chanten der Heiligen Namen begann und dem Studium der Literatur, da hörte das Wuchern erstmal auf und ging dann sogar zurück und jetzt ist keine Gefahr mehr da. Das heißt, da haben sich sehr glücksverheißende Umstände eingestellt, auch auf der physisch messbaren Ebene. Und das war für diese Devotee, für diese Devotin natürlich ein Zeichen von Krishna, eine Offenbarung von Krishna. Nun, eine Zeitung wollte darüber schreiben, soweit ich mich erinnern kann. In Deutschland gibt es diese Boulevardblätter, die schreiben immer über den Körper, was hat mir geholfen. Und weil das so ein Fall war, der so besonders war, wollte irgendjemand sie, das kam also durch den behandelnden Professor raus, war da eine Frage, ob man das nicht veröffentlichen will in so einer Zeitung. Und diese Devotee sagte, nein, weil wenn ich sage, das war Krishna, dann drucken sie das nicht. Diese Boulevardblätter, die werden ja nicht, die wollen wissen, was für ein Säbchen haben sie genommen oder bei welchem philippinischen Heiler waren sie oder sowas. Wir können an diesen Dingen, wir sollten ein bisschen vorsichtig oder aufmerksam sein in unserem Leben und wir werden mit ein wenig Aufmerksamkeit sehen können, also jeder einzelne von euch, der hier sitzt, wird sehen können, wie Krishna einen Plan für euch hat. Guck dir dein Leben an, wie sich das verändert hat. Nicht? Jetzt kommst du und hilfst hier in der Gokula Farm, machst die Gedanken über ein etwas zivileres Klo, nicht? Also hast diese Fähigkeit, sanitäre Anlagen zu installieren und so weiter. Krishna hat einen Plan und je mehr du Ja sagst zu diesem Plan, desto mehr wird er sich offenbaren. So, das ist, glaube ich, etwas sehr Realistisches, eine sehr realistische Offenbarung Krishnas in Form dieses Shubha ist es, der glücksverheißenden Umstände, die sich einstellen. Dann, wenn es weitergeht, auf einer Stufe, wo man stetig ist im hingebungsvollen Dienst und einen Wohlgeschmack kriegt, werden wir Krishna auf dem Lotus des Herzens sehen. Und wie es dann aussehen wird, ja, Krishna wird sich ähnlich offenbaren. Die einzelnen Berichte, die einzelnen Erfahrungsberichte, klingt jetzt ein bisschen zu banal, die einzelnen Berichte von Devotees, die diese Offenbarung hatten, da decken sich die Beschreibungen Krishnas. Krishna ist nicht einmal, sagen wir mal, irgendwas in einer bestimmten Form und dann in einer völlig anderen Form ganz anders, sondern ähnlich. Es kommt nun natürlich auch darauf an, was deine Verwirklichung Krishnas ist. Diejenigen, die sich auf Krishna selber richten, werden Krishna sehen, aber diejenigen, die mehr Vishnu verehren, werden Krishna in seiner vierhändigen Vishnu-Gestalt sehen. Aber für uns, ich glaube, es ist sehr wichtig hier zu sagen, dass wir praktisch damit etwas anfangen können. Wir sollen einfach mal schauen auf die glücksverheißenden Umstände, die sich einstellen. Manchmal ist es auch ein Kampf, bei manchen ist es auch ein Kampf, wo man wirklich, wo zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Nicht? Das ist dieser Faustausspruch, die gute und die schlechte, oder die eine kriegt die andere nicht ein, oder ich weiß nicht mehr, wie das ging. Da ist so die Wucht dieser Kampf und auch die sollten sehen, was ist Krishnas Plan? Manchmal spricht Krishna durch Umstände und wir sollten aufmerksam und sensibel dafür sein. Gut. Wie bitte? Was? Zum Beispiel, Sribanka sagt, warum regnet es? Ja, ich habe es auch gehört. Ich dachte, es riecht nicht nach Zigaretten, sondern nach einer unwünschenswerten Substanz da drin. Vielleicht ist Krishna. Ich frage mich jetzt, was Krishnas Plan ist mit dem Regen, Sajavidya. Was ist deine Interpretation? So, Rio, was ist deine Frage? Ja, weil da keine materiellen Tätigkeiten empfohlen werden und keine materiellen Ziele angeboten werden. Oh ja. Rio fragt, es heißt, dass das Bhagavatam das makellose Puranam ist. Amalam Puranam. Warum denn diese Segnung? Jeder, der diese Erzählung von Dhruva Maharaj hört, erlangt hohe Eigenschaften. Für jeden, der nach Größe, Macht oder Einfluss strebt, ist hier der Vorgang, diese Dinge zu erreichen. Und für nachdenkliche Menschen, die angesehen sein wollen, ist hier das geeignete Mittel. Warum diese materiellen Segnungen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Das ist ein großes Thema, aber um es kurz zu sagen, boah, das muss ich ein bisschen raffen bei mir, im Geiste. Transzendentale Schriften, die von Krishna offenbart sind, sind voll mit der höchsten und wohlmeinendsten Intelligenz. Krishna weiß, wo wir angezogen sind. Und Krishna will uns auf dieser Ebene abholen, also begegnen. Deswegen werden diese Ergebnisse hier gesagt. Wenn du machtvoll werden willst, wenn du Einfluss werden willst, dann mach es wie Dhruva. So, wenn man es macht wie Dhruva, wird man zusätzlich noch Krishna bewusst werden. Ich möchte euch ein überzeugendes Beispiel hierfür geben. Boy George hatte sehr viel Kontakt mit dem Krishna-Bewusstsein, schon bevor er zum jetzt diesen Hit Bodhan Mr. Hare Rama, Hare Krishna gesungen hat. Und zwar durch Radha Raman bezeichnenderweise. Radha Raman war mit Annie Lennox verheiratet und war also in der Szene drin und traf manchmal Boy George und sagte ihm: Mensch, hier hast du ein schönes Tape. Einmal traf er ihn in seinem Hotel in New York an und da tanzte Boy George mit wehenden Kleidern zu diesem Lied Govindam Adipurusham, was wir täglich zur Deti-Begrüßung abspielen. Aber er nahm Drogen und hat nicht immer das Richtige mit seiner Hand gemacht. Und auf diese Weise führte er ein materielles Leben. Trotzdem kam er immer wieder in den Tempel. Dann kam er wirklich in ernsthafte Schwierigkeiten durch Drogen, hatte Schwierigkeiten mit Geistern. Einmal wollte er zum Züricher Tempel kommen, weil da der Ghostbuster aktiv war, also Chiteshvara, und wollte sich da die Geister von den Geistern befreien lassen und so weiter und so fort. Dann haben die Devotees auf eine Reise genommen nach Vrindavan. Und am Radhakund hat er die Devotees, die Babajis gesehen, die sich immer verneigten vor dem Bild gestaltet, und hat dann von den Devotees gehört: Warum machst du nicht mal einen Hit über Krishna? Wenn du mit Krishna etwas machst, wirst du garantiert ein Erfolg sein. Und dann hat er gesagt: Was mache ich? Ja, Bodha und Mister, weil die sich alle so verbeugen hier. Und sagt also nicht gerade zum Babaji Bodha und Mister, also nicht Mister, man sagt Baba. Nicht? Und das hat er jedenfalls gemacht und einen sehr nicen Song gemacht mit dem vollen Hare Krishna Mantra, gechantet von praktizierenden Vaishnavas. Und das wurde ein Hit. Ich weiß nicht, wie es sogar in Deutschland. Platz 7. Also, da haben die Devotees das auch gemacht. Oder Krishna hat das Gleiche gemacht. Wenn man mit Krishna kooperiert, dann wird es das. Nicht? Und das ist die Größe Krishna. Das ist, er extrahiert uns aus unserer Maya. Deswegen auch im Bhagavatam werden diese Sachen angeboten. Ist nicht so, dass uns Krishna betrügt dabei. Aha, dann wird man ja doch letztendlich ein Devotee und dann hat man nichts mehr zu tun mit Macht, sondern geht auf Sanketan. Krishna lockt uns nur wie der Angler. Nein, man kann auch. Die größte Größe ist, ein Devotee zu sein. Der größte Einfluss das wird auch später dann hier noch erläutert werden, ist es Krishna bewusst zu werden, weil man unterliegt nicht mehr dem Einfluss Mayas, sondern hat endlich mal einen Einfluss auf seine Sinne. Hier heißt es, Swarajam, die völlige Unabhängigkeit bedeutet, wirkliche Unabhängigkeit besteht darin, wieder im Dienst des Herrn eingesetzt zu werden. Mit anderen Worten, diese Eigenschaften, Größe, Macht und Einfluss, haben auch eine spirituelle Bedeutung. Ramachandra. Ist es wahr, dass jemand, der in die spirituelle Welt geht, ein Kuhhirtenjunge wird? Nicht immer. Es gibt, wir haben alle eine ewige Beziehung zu Krishna, und vielleicht werden wir ein Vogel, der Krishnas Herrlichkeiten singt. Wäre doch nice, kannst du auch noch fliegen am Chandra. Es kommt ganz auf unsere individuelle Beziehung darauf an. Oder eine Gopi. Oder eine von Krishnas Flöten. Es ist ganz gut, dass wir jetzt im Zelt sitzen. Wenn man, Entschuldigung? Ja? Wie nimmt Krishna das an? Wenn wir opfern, dann verstehen wir, dass wir selber nicht, noch nicht so qualifiziert sind und gehen sozusagen durch reine Gottgeweihte, durch die Nachfolge von spirituellen Meistern hindurch. Was das praktisch bedeutet, ist, dass wir sie sozusagen bitten, uns, also das zu Krishna zu reichen, sozusagen, weil sie einen direkteren Zugang zu Krishna haben als wir. Das ist die Opferungsmethode. Was jetzt passiert dabei ist, dass Krishna deine Speise annimmt. Es gibt einen sehr nice Devotee, Mukunda Datta im 15. Jahrhundert, der hatte einen Sohn namens Raghunandan. Einst musste Mukunda Datta etwas erledigen in einem Nachbardorf und bat so seinen kleinen 8-jährigen Raghunandan, die Mittagsopferung zu machen. Raghunandan kochte und kam dann, ohne den Opfervorgang zu kennen, vor Krishnas Bildgestalt, stellte es hin und sagte dann: Mein lieber Krishna, ich kenne jetzt nicht genau die Gebete und so, aber iss, bitte. Und dann schaute Raghunandan dann. Und nichts tat sich. Krishna blieb auf dem Altar.
Iss! Iss endlich!
Sagte Raghunandan. Schließlich war Krishna einfach so gerührt, dass die Bildgestalt vom Altar kam und die Speise aß, aufaß. Dann kam am Nachmittag Mukunda Datta zurück und fragte: Wo ist das Mahaprasadam? Raghunandan hat alles aufgegessen, war sehr hungrig. Oh, sagte Mukunda Datta. Und die dachte nach, so, es gab jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine war, dass Raghunandan überhaupt nicht gekocht hatte und ein großer Schurke war. Die zweite war so furchterregend, diese Möglichkeit, in der Konsequenz, dass Mukunda es gar nicht wagte, daran zu denken. Hatte Raghunandan am Ende das gekocht? Und dann hatte er alles aufgegessen. Also, wartet mal. Nein, hat er, ja, doch so schon. Raghunandan war der Sohn, hat er erst gekauft und hatte er einfach alles aufgegessen. Das war ja nicht so schlimm wie das erste gewesen, dass er gar nichts gekocht hätte und alles einfach aufgegessen hätte. So, doch, jetzt weiß ich, warum das so schlimm war. Die Opferbowls, die hatte Raghunandan vor Ekstase nämlich noch gar nicht gewaschen, als er zurückkam. Und die sahen so aus, als wenn jemand daran gegessen hat. So richtig daraus gegessen hatte. Die sah nicht aus wie beim Transfer, wo man Batsch macht, wo man diese ausschüttet. Da war jemand dran gewesen. Also hatte Mukunda, hatte der Raghunandan das ausgegessen. Ne? So, Mukunda hat er beschloss, Raghunandan auf frischer Tat zu ertappen. Er sagte, am nächsten Morgen, also ich muss jetzt wieder eine Erledigung machen, kannst du bitte noch einmal die Opferung machen, die 12 Uhr Opferung. Ja, sehr gerne, sagte Raghunandan. Und er ging wieder hin und schon wieder kam Krishna nicht, um zu essen. Irgendwas mache ich verkippt, sagte Raghunandan. Dachte Raghunandan, iss, bitte iss, ich habe extra gekocht, du musst hungrig sein. Stell dich nicht so an, bitte iss. Naja, was? Wie so reiner Devoti. Irgendwie Krishna wurde also wieder durch so viel Zuneigung so gerührt, dass er runterkam und den Ladu, einen Manohar-Ladu, aß. So halb. Und als er so aß, merkte er plötzlich,